Parallelwelten. Der Podcast von
Tanja
und Rick.
Und wenn der Morgen beginnt, dann bin ich schon da, dann bin ich schon da. Ja, und wenn der Morgen beginnt.
Parallelwelten. Ihr habt's schon mitbekommen. Neues Cover, neues Intro. Alles neu, alles fresh. Was kommt denn jetzt auf euch zu? Ich kann es euch verraten. Mir sitzt jemand gegenüber, der dieses Jahr öfters zu Gast sein wird. Hallo Tanja.
Hallo Rick.
Tanja war ja schon zweimal zu Gast und wir haben gemerkt, dass das eigentlich ganz gut klappt. Und wie der Name schon sagt, Parallelwelten. Eine Frauen-Profi-Radsportlerin trifft sich mit einem Männer-Profi-Radsportler. Also Tanja trifft sich mit mir. Und wir haben uns überlegt, hey, lass uns doch einmal im Monat, immer am besten so am Ende des Monats treffen, wie jetzt. Heute ist der 31. Januar, Sonntag. Und wir beiden treffen uns und reden einfach darüber, wie war ihr Monat, wie war mein Monat und was ist allgemein in der Radsportwelt in diesem Monat so passiert. Die Hauptthemen, also Radsport, Radsport, Radsport. Und ich freue mich sehr, dass Tanja da Bock drauf hat und hallo.
Hallo, ich freue mich sehr, dass du mich gefragt hast. Ich finde, aktuell sind Frauen in der Podcast-Landschaft noch etwas unterrepräsentiert. Aber ich glaube, alleine hätte ich mich nie getraut, das in Angriff zu nehmen. Und das jetzt zusammen mit dir zu starten und den Frauenradsport so ein bisschen nach vorne zu bringen und auch mehr als nur so, so eine Randnotiz, finde ich ganz gut.
Ja, ich freue mich auch, genau das damit zu machen, was du gesagt hast, dass wir dem Frauenradsport eine Bühne bieten. Ich meine, ich habe immer versucht, mal darüber zu reden, bin aber auch ganz ehrlich, dass du natürlich dich viel besser auskennst, dass du auch viel mehr in der Materie drin steckst und somit wir das Thema einfach, glaube ich, gut aufgreifen können, viel diskutieren können darüber, was gerade auch so allgemein in der Radsportwelt passiert. Und ich freue mich auf jeden Fall, weil ich ja immer mal wieder auch andere Gäste dabei habe, wo es vielleicht nicht so sehr um Radsport geht, dass wir zumindestens, wenn wir beide uns treffen, geht es wirklich nur um Radsport. Und wir werden euch einfach so ein bisschen mit durch den letzten Monat nehmen. Wie gesagt, der Januar im Jahr 2021 ist schon wieder vorbei. Und wie ich gerade gesagt habe, ich glaube 12 Folgen kommen auf euch zu dieses Jahr. Und habe ich irgendwas vergessen? Haben wir das Format genug erklärt oder?
Ja, ich schätze mal schon. Es wird sich wahrscheinlich auch ein bisschen rauskristallisieren im Laufe des Jahres. Und es wird ja wahrscheinlich auch so eine kleine Findungsphase sein. Ich bin ja auch nicht so erfahren als Host, sondern eher darin, Fragen zu beantworten, wenn ich mal in einem Podcast bin. Deshalb wird der Podcast wahrscheinlich mit der Zeit auch ein bisschen wachsen. Aber für den ersten Eindruck, wie wir auf den Namen gekommen sind vielleicht noch, das war ja deine Idee.
Ja, wir hatten viele gute Vorschläge. Dafür müsste ich jetzt in unseren WhatsApp-Verlauf nochmal gucken. Wir haben uns ja viel hin und her, einen Namen hin und her geschickt. Aber ich glaube, Parallelwelten ist mir irgendwann mal so gekommen, als ich im Trainingslager war in Girona und als ich drüber nachgedacht habe. Und ich fand irgendwie, dass der Name ist erstens schön einfach, klingt gut. Ja. Und zweitens spiegelt es einfach ganz gut die Situation im Radsport wider. Also Männer versus Frauenradsport. Dass man irgendwie, dass ich sozusagen gefühlt auf der goldenen Seite oft stehe, also der Männerradsport, wo viel mehr Geld verdient wird, der auch mehr im Rampenlicht steht. Und der Frauenradsport, ihr macht genau dasselbe. Ihr betreibt genauso viel Aufwand wie wir Männer. Und trotzdem steht ihr irgendwie so ein bisschen im Schatten. Und ich glaube, das trifft dieses Parallelwelten ganz gut.
Ja, also ich war auch gleich überzeugt von deinem Vorschlag. Ich habe ja dann auch, du bist nicht auf viel Gegenwehr gestoßen, glaube ich. Und es passt ja auch, dass eigentlich parallel läuft zu deinem, trotzdem zu Plan Z. Deshalb trifft es, glaube ich, beides ganz gut. Ich muss jetzt nur mit meiner Leserechtschreibschwäche so ein bisschen dran arbeiten, endlich parallel schreiben zu können. Ich habe es heute gemerkt beim Notizenschreiben, dass das immer noch nicht so rund läuft, ohne Autokorrektur.
Ich musste auch, ich bin mir immer nicht sicher, ob das Doppel-L am Anfang oder am Ende kommt.
Genau.
Mittlerweile weiß ich, dass es am Anfang kommt. Aber so viel, deswegen sind wir auch Radsportler geworden und keine Germanisten. Ne?
Das stimmt, ich kann ja nicht mal meinen Beruf schreiben. Ich habe immer Probleme, Arzt zu schreiben. Ich weiß nicht, ob das Z oder das T, aber anderes Problem.
Dann will ich mich noch sehr, sehr, sehr doll bei Finn Kliman an dieser Stelle bedanken. Das Intro und auch das Outro, dafür durften wir seine Musik verwenden. Ich bin persönlich ein Riesenfan von ihm, von wirklich allem, was er macht. Finde ihn einen sehr coolen, geilen Typen einfach. Hab ihn einfach angeschrieben, hab ihn auch mal einen Tag kurz kennengelernt in seinem, auf seinem Hof, dem Klimansland, und bin einfach persönlich großer Fan seiner Musik auch. Hör sehr viel die Musik, die er macht, und berührt mich ganz oft, finde ich schön, und umso mehr hat es mich gefreut, als ich ihn gefragt habe, hey, ich habe da was Neues vor meinem Podcast, dürfte ich deine Musik verwenden, dass er da ja gesagt hat. Also auch vielen, vielen Dank an der Stelle.
Auch von mir Dankeschön, auch Fan der ersten Stunde, glaube ich. Zu Hause hat mich während der DM, Bahn-DM 2018 begleitet. Das war so mein ständiges Lied im Ohr. Deshalb freue ich mich auch sehr, dass wir das für den Podcast nutzen dürfen.
Und dazu kommt später auch noch mehr, aber wir wollen uns ganz, ganz herzlich bedanken bei unserem Partner von Parallelwelten und dem Presenter vor allen Dingen auch. Das sind die Jungs und Mädels aus Bocholt, die Rose Bikes, also die Fahrradmarke Rose. Ja, ich glaube schon das ein oder andere Mal bei Planzett kurz erwähnt worden, dass ich ja irgendwie eh Fan von denen bin, gerade in letzter Zeit, was sie machen. Aber dazu kommt später noch mehr. Auch an der Stelle nur einmal ganz kurz danke an Rose.
Vielen Dank.
Ja, fangen wir an, würde ich sagen. Tanja, wie war dein letzter Monat?
Also ich würde sagen, für den Januar, was den Radsport angeht, war der doch relativ ereignisreich, würde ich sagen. Für mich selber persönlich war es nicht so ereignisreich. Ich hatte kein Trainingslager, ich bin nirgends hingefahren. Es gab keine Tour Down Under wie letztes Jahr, sondern ich habe relativ viel Zeit drinnen auf der Rolle verbracht und habe auf den Swift-Screen geschaut. Deshalb recht ereignislos im Persönlichen, aber ereignisreich im Radsport.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, man kann ja vielleicht direkt heute einhaken. Also kurz zwei Monate, dass ich in Girona war, im Trainingslager, habt ihr in den letzten zwei Folgen gehört. Ich war im Trainingslager, ich wäre auch sehr froh darüber, im Trainingslager zu sein. Ich glaube, wir werden auch später noch mehr über Wintertraining und Vorbereitung auf die Rennen sprechen, beziehungsweise dass viele Rennen abgesagt worden sind. Aber ich glaube, aktuell sind vor allen Dingen die Themen von heute. Also ich bin heute früh 5 Stunden draußen trainieren gefahren bei eisigen Temperaturen zusammen mit Juri Hollmann und habe mich dann aber sehr gefreut, als ich nach meinem Training reingekommen bin und ich mir dann die Cross-WM anschauen konnte, also das Männerrennen war ja heute. Und wir werden allgemein jetzt über die Cross-WM ein bisschen quatschen. Und als die Cross-WM zu Ende war, hatte ich sogar noch Zeit, mir die letzten 5 Kilometer vom Grand Prix La Marseillaise anzugucken, also den europäischen, wahrscheinlich sogar den weltweiten Auftakt dieses Jahr des Profi-Radsports auf der Straße der Männer. Das Rennen Marseille konnte stattfinden und dafür, darüber werden wir jetzt ein bisschen quatschen.
Ja, also an sich ist ganz schön, finde ich, zu sehen, dass der Radsport so ein bisschen Normalität bringt in einer Zeit, die ja fernab der Normalität läuft eigentlich, aber mit den Crossrennen, mit der Tour Down Under, heute mit dem Grand Prix Marseillais, hat dann man trotzdem so das Gefühl, es geht wieder los, es läuft wieder was und es bringt so ein bisschen Normalität in den Sonntag zumindest.
Ja, das auf jeden Fall. Also bevor wir jetzt auf die Rennen zu sprechen kommen, muss ich da auch persönlich nochmal kurz sagen, dass ich da immer noch ein bisschen hin und her gerissen bin, zwischen Sportler und Mensch, sag ich mal. Als Sportler hoffe ich natürlich, dass möglichst viele Rennen stattfinden können. Und das ist unser tägliches Brot. Wenn wir keine Rennen fahren, dann dürfen wir uns auch nicht wundern, dass vielleicht das Team sagt, hey, wir können euch euer Gehalt nicht mehr zahlen oder müssen das kürzen. Dann darf man sich da auch nicht beschweren, obwohl das natürlich immer blöd ist. Deswegen hoffe ich natürlich als Sportler, dass alle Rennen möglichst stattfinden und dafür trainiert man ja auch jeden Tag. Auf der anderen Seite, wenn man ja einfach sieht, in was für einer Krise wir uns weltweit befinden mit der Corona-Pandemie, ist es auch manchmal so ein bisschen surreal, am Flughafen zu sitzen, irgendwo hinzufliegen, ins Trainingslager oder zu einem Rennen jetzt zu fliegen, weil man sich dann da wirklich denkt, also so ein bisschen ethisch hat man da manchmal, glaube ich, Zweifel einfach, oder ich zumindest, ob das jetzt gerade wirklich sein muss, weil ja dann Radrennen nicht wirklich systemrelevant sind. Auf der anderen Seite entertainen wir halt auch die Leute damit vielleicht ein bisschen, und was du gesagt hast, wir bringen die Normalität mit. Ich bin da immer ein bisschen hin und her gerissen.
Ja, mir ging es ja ähnlich. Wir haben ja auch dann drüber gesprochen, bevor du ins Trainingslager gefahren bist, weil mein Team ja ein bisschen ein anderes Konzept gemacht hat. Ich habe natürlich viele amerikanische Teamkolleginnen bei Team TIPCO, die eben gar nicht die Möglichkeit aktuell haben, nach Europa zu kommen. Und deshalb haben wir ein virtuelles Teamtrainingslager abgehalten. Das heißt, wir hatten immer im Wechsel mit Australien und USA Swift Rides und haben uns über Discord, also so ein Gamer-Chat, unterhalten, um uns ein bisschen kennenzulernen, weil wir natürlich auch einen großen Fahrerwechsel über das Jahr hatten. Und hatten dann abends immer Zoom-Calls mit den Sponsoren und haben auch so ein paar Teamspiele gemacht und so ein bisschen Team-Culture-Meeting. Es war eigentlich eine ganz gute Möglichkeit und ich habe mich auch ganz gut damit gefühlt, weil ich natürlich auch dieses Gefühl hatte, das du beschrieben hast, sich irgendwie hin und her gerissen zu fühlen zwischen man will, dass es so schnell wie möglich wieder normal wird und man will natürlich auch, dass im Sommer oder im Frühjahr die Rennen stattfinden. Und gleichzeitig sieht man dann, dass alle irgendwie in der Welt rumreisen und das vielleicht gar nicht so der richtige Weg ist, dass große Events wie Olympia dann stattfinden. Eigentlich sollte man das ja jetzt eher einschränken. Deshalb war ich dann eigentlich ganz froh, dass es bei uns jetzt so gelaufen ist, weil ich mich tatsächlich sehr wohl damit gefühlt habe, irgendwie die Füße stillzuhalten und zu Hause zu bleiben und trotzdem mit meinen Teamkollegen so ein bisschen das Gefühl eines Trainingslagers zu haben.
Also ich könnte mir das jetzt erstmal nicht vorstellen, ein virtuelles Trainingslager zu machen, aber solange man das, glaube ich, nicht mal macht, kann man sich das auch nicht wirklich vorstellen. Trotzdem finde ich es schön, dass da ja überhaupt was gemacht wurde, um ein Teamgefühl zu schaffen. Ich kann auch nochmal sagen zu unserem Trainingslager kurz, wie gesagt, in den letzten zwei Folgen wurde ja eigentlich genug darüber schon gesprochen, wie das alles abgelaufen ist, aber dass ich mich da auch sehr sicher gefühlt habe, einfach weil man bis natürlich auf die Reisetage hatten wir wirklich eine bestehende Bubble, also wir haben nicht zu irgendwelchen Café-Stops angehalten, selbst das Personal, also in dem Hotel, wo wir waren, da waren nur wir. Und selbst das Personal habe ich dann hinterher mitbekommen, selbst das Personal hat in diesem Hotel 2 Wochen übernachtet. Also selbst die sind nicht nach Hause gefahren, sondern waren mit uns in der Bubble und haben den nicht verlassen. Da wurde schon wirklich auf höchstem Niveau darauf geachtet, dass die Bubble auch bestehen bleibt und sauber bleibt. Wir haben dann auch alle nochmal Corona-Tests gemacht, bevor wir abgereist sind. Waren auch alle negativ, das heißt, es hat funktioniert. Und dann ist es natürlich immer schön, wenn man irgendwie sieht, dass so ein Konzept auch funktionieren kann. Aber das war jetzt halt ein Teamtrainingslager und kein Rennen. Das ist dann natürlich ein bisschen schwieriger, auch gerade wenn vielleicht Fans an die Strecke kommen wollen und so. Aber gut, ich glaube, ich war froh, einfach mal auch wieder ordentlich trainieren zu können, in dem Sinne bei warmen Temperaturen und richtig Kilometer zu machen. Weil, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, da draußen bei den Hörern, aber selbst in Köln, wo eigentlich immer ein milder Winter herrscht, selbst hier ist eigentlich richtig Winter. Eigentlich der erste Winter seit Jahren gefühlt wieder mit Schnee und wirklich kalten Temperaturen und viel Regen auch.
Ja, also ich hätte mich wahrscheinlich auch nicht dagegen gewehrt, wenn ich in die Sonne gekonnt hätte. Aber ich swifte ja auch gerne, deshalb für mich war's okay. Und ich hätte jetzt aber auch nichts dagegen, wenn es ab morgen warm wird.
Queen of Swift. Wir haben es gerade schon kurz angeschnitten, die Cross-Weltmeisterschaften. Lass uns damit doch anfangen.
Genau. Gestern war ja schon das Frauenrennen. Das Männerrennen konnte ich jetzt nicht schauen, weil ich mich auf den Weg zu dir gemacht habe und noch duschen war. Aber da kannst du gleich was dazu sagen. Zu den Frauen, absolute niederländische Dominanz. Allgemein in der ganzen Cross-WM, aber vor allem bei den Frauen Top 6, bis auf meine Teamkollegin Clara Honzinger, die als vierte, als Amerikanerin ins Ziel gefahren ist, war wirklich die Top 6 rein durch die Niederlande vertreten. Lucinda Brandt hat gewonnen und darf jetzt die Regenbogenstreifen tragen. Ansonsten auf Platz 2 Annemarie Worst und auf Platz 3 Denise Bettsema. Und die drei sind ja auch wirklich eigentlich im Kollektiv gefahren die ganze Zeit. Und sah für mich auch so aus, als würde Bettsema gewinnen. Die sah sehr dominant aus, aber vielleicht hat sie da am Anfang ein bisschen überpaced. Und ich habe beim Rennen nur gedacht, allein in diesem Sandstück, ich würde verenden. Deshalb wieder großen Respekt an die Crossfahrer. Ist immer wieder schön zu sehen, wie krass die unterwegs sind im Bikehandling. Und beste Deutsche, Elisabeth Brandau auf Platz 9. Auch Glückwunsch dazu. Top-10-Platzierung bei der WM immer. Respektabel.
Auf jeden Fall Glückwunsch dafür. Die hat ja auch, ich glaube, das ist das einzige Top-10-Ergebnis, was überhaupt ein BDR-Sportler bei der Cross-WM geholt hat. Es gab ja auch, ich will nicht sagen Kritik, aber der BDR ist ja mit einem sehr schmalen Aufgebot zur Cross-WM gefahren, was verschiedenste Gründe hat. Und es ist immer noch einfach krass zu sehen, wie da die Holländer und Belgier einfach diesen Sport dominieren und vor allen Dingen auch, ja, eigentlich spielt sich der Cross-Sport ja vor allen Dingen in diesen beiden Ländern auch ab.
Ja.
Aber ich habe mich persönlich sehr gefreut für Lucinda Brandt. Ich weiß gar nicht, ob das letztes Jahr war oder vor 2 Jahren, da war ja noch so eine ganz herzzerreißende Story noch bei ihr mit der WM. Ich glaube, die wäre letztes Jahr oder vorletztes Jahr schon mal Weltmeisterin geworden, wo sie dann kurz wirklich in der letzten Runde ein technisches Problem, ich glaube sogar mit ihrem Vater irgendwie ein vermurkster Radwechsel oder so, ja, der das verhindert hat, wo sie dann wirklich Tränen überströmt, sozusagen die Goldmedaille verpasst hat und Zweite oder Dritte geworden ist. Deswegen hat es mich umso mehr gefreut, dass sie sich jetzt diesen WM-Titel dieses Jahr geholt hat. Und
sie ist ja auch eine sehr konstante Weltcup-Saison gefahren. Und auch so, also ich kenne sie ja so aus dem Pro-Peloton von der Straße, sie fährt ja auch auf der Straße und ist einfach eine sehr gute, konstante Fahrerin, auch eine zuverlässige Helferin. Und man sieht eben auch auf der Straße das Bikehandling von Cross. Also sie lässt manchmal ein paar Schreie in den Abfahrten, einfach weil sie richtig reinhält. Aber ja, einfach wirklich eine beeindruckende, gute Fahrerin.
Ich muss sagen, dass ich heute das Männerrennen, wäre das einzige Rennen, was ich überhaupt geschaut habe. Also das U23-Rennen kann ich gar nicht sagen. Es waren ja, glaube ich, überhaupt nur 4 Wettkämpfe. Frauen, Männer, U23. Und wer war noch? Wer ist denn noch gefahren?
Also ich habe nur U23 Frauen geschaut.
Okay. Vielleicht war noch, also wir haben uns ja wieder super vorbereitet. nee, aber ich kann nur sagen, dass ich heute mir das Männerrennen angeschaut habe, weil wir natürlich auch vor 2 Folgen gewettet haben, wer wird gewinnen. Damals war Rete und André, haben auf Van der Poel getippt und Matthias Brendel und ich auf Wout van Aert. Muss ich sagen, dass wir leider verloren haben, oder das heißt leider, die Wette haben wir verloren. Ich glaube, der Beste hat heute gewonnen. Ich muss auch einfach sagen, dass ich mir das Rennen angeschaut habe und mir dachte, was für krasse Typen, jeder Einzelne, der da fährt, wenn man die da durch dieses Sandstück hat fahren sehen und dann auch was für ein geiles Bild, wie die dann so durch die Wellen so gefahren sind und dann die Brücken hoch und runter und das Mattstück und einfach dann laufen und die Treppen hochspringen. Also wirklich was für starke Typen und starke Frauen da, die da fahren. Höchsten Respekt davor, sah einfach vom Fernseher oder vom Tablet super cool aus, sich das anzuschauen. Und höchsten Respekt dafür. Geiler Sport. Und zum Männerrennen, wie ist da abgelaufen? Ich schätze mal, viele von euch haben es gesehen. Für die es nicht gesehen haben, war es wirklich dieses erwartete Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Wout van Aert und Mathieu van der Poel. Eigentlich von der ersten Runde, wo ich dann am Anfang das Gefühl hatte, ey, ich liege mit meinem Tipp sehr gut. In den ersten Runden sah es so aus, als wenn Wout van Aert ein bisschen stärker ist, gerade in den Sandpassagen. Als dann auch noch Van der Poel gestürzt ist, in Runde 2 war das, glaube ich, und er 15 Sekunden Rückstand hatte, dachte ich schon, hey, das sieht ganz gut aus für meinen Pick Wout. Dann hat er aber später einen Platten bekommen, während Van der Poel aber schon am Zurückkommen war. Und dann war innerhalb irgendwie von ein paar Minuten das Rennszenario einfach umgedreht, dass dann auf einmal Wout van Aert mit 15 Sekunden Rückstand Van der Poel hinterhergejagt ist. Und es war eigentlich so wirklich Runde für Runde dann hat sich der Abstand gehalten und dann aber hinten raus, gerade in den letzten 2, 3 Runden, ist irgendwie Van der Poel immer stärker und stärker geworden und jede Runde sind es ein paar Sekunden mehr geworden und dann hat Mathieu van der Poel seinen 4. Weltmeistertitel geholt. Wout van Aert wird 2., holt Silber. Ton Aerts wird 3. Es war nämlich noch ein sehr spannendes Duell zwischen Tom Pidcock, auch einen extrem coolen Fahrer, ich glaube sehr beliebt, hat Style, der Junge, hat ja auch bei Ineos jetzt unterschrieben, wird sehr spannend, den noch zu verfolgen. Zwischen Tom Pidcock und Ton Aerts gab es dann ein spannendes Duell um Platz 3, was der Belgier für sich entschieden hat. Und ich glaube dann von Platz 5 bis Platz 8 waren wieder alles Belgier. Und dann haben noch Lars van der Haar, guter Freund von mir, war auch, glaube ich, auf Platz 9 und noch ein Holländer auf Platz 10. Also 3 Holländer, 6 Belgier und ein Brite in den Top 10 im Männerrennen. Und auch ein geiles Format einfach. Ich meine, einfach eine Stunde Vollgas, schon cool.
Absolut, ja.
Bist du mal ein Crossrennen gefahren in deinem Leben?
Nee. Ich hab auch nicht. Irgendwann war ich mal motiviert und habe mir einen Crosser gekauft, aber das war dann auch so zusammengestückelt, Shimano-Schaltung und Kamper-Ritzel und da ging irgendwie gar nichts. Und dann habe ich auch, nach der ersten Ausfahrt, habe ich es dann auch wieder gelassen.
Also ich habe ja jetzt ein Gravelrad, was sich ja anscheinend noch von einem Crossrad unterscheidet. Ich hatte nie in meinem Leben ein Crossrad. Ich bin ja in meiner Nachwuchszeit immer Bahn gefahren. Das hat mir super Spaß gemacht, aber im Gelände war ich nie unterwegs. Und auch bis heute ist es im Training einfach eine andere Welt. Also ich weiß noch, vor ein paar Wochen habe ich auf Instagram mal so ein Video gepostet, wie ich bergunter fahre. Und da haben viele so zu mir gesagt, hahaha, das ist ja gestellt. Kann ja nicht sein, dass du technisch so schlecht bist. Aber ja, ich muss da leider enttäuschen, dass ich auf matschigen, lehmigen Untergrund bergunter, das ist wie für mich auf Eis manchmal. Also da auf der Straße in der Abfahrt lasse ich auch runterrollen, in dem Sprint halte ich auch voll rein. Sobald ich aber irgendwie ja auf Lehm unterwegs bin und da stehen ein paar Bäume um mich rum, sieht das Ganze irgendwie anders aus. Das ist schon krass, was die Jungs und Mädchen, die wir da heute im Rennen gesehen haben, was die da drauf haben.
Ja, es ist ja auch oft was man sich gar nicht so vorstellen kann, bis man es dann erlebt. Also ich hatte das eindrückliche Erlebnis, als ich bei der Swift Academy 2017, waren wir im Dezember in Koblenz und sind dann da auch Mountainbike gefahren. Und während wir Mountainbike gefahren sind, ist Pauline mit dem Crosser mitgefahren. Und für mich waren diese Ausfahrten, die wir da gemacht haben, wir sind da so ein paar Steinplatten runtergefahren, waren für mich die krassesten Mountainbike-Touren, die ich hier gemacht habe. Und Pauline ist da vorne weg mit dem Crosser gefahren und hat uns sowas von dominiert, da hat man dann wirklich gesehen, was für ein Unterschied das ist, obwohl ja auch im Team Mädels dabei sind, die im Bikehandling auch sehr gut unterwegs sind. Aber ja, die Crosser sind dann einfach doch nochmal eine ganz andere Klasse.
Vor allen Dingen war Pauline Ferrand-Prévot, die ist jetzt nur noch im Mountainbike unterwegs, meine ich, oder?
Ja, die ist jetzt im Weltcup gar nicht gestartet und ist eigentlich jetzt fährt er jetzt im Team von ihrem Freund Julien Absalon und nicht mehr für Canyon SRAM. Und ja.
Aber die war doch dreifache Weltmeisterin in einem Jahr in jeder Disziplin.
Genau, Cross, ich glaube 2015 war das Cross. Krass, Mountainbike Straße.
Hat auch noch nie jemand geschafft vorher, ne?
Meines Wissens nach nicht.
Also ja, auch nochmal krasse Athletin hier an der Stelle. Und wie du sagst, also dass wenn man sich das dann anschaut, muss man sich auch nicht wundern, dass auch ein Wout van Aert und Mathieu van der Poel auf der Straße auch so krass unterwegs sind. Also ich glaube, ich habe mir dann wieder gedacht, wahrscheinlich haben die in ihrer Stunde Vollgas da gefühlt mehr gemacht, als ich in meiner 5 Stunden Ausdauereinheit heute. Einfach verrückt. Und ich glaube, da sind ja auch einige Straßenfahrer mitgefahren. Ich glaube, Zdeněk Stuba ist 17. oder 18. geworden. Es war aber meines Wissens sein einziges Crossrennen dieses Jahr. Also der ist nur die WM gefahren, aus Spaß. Also auch dafür eine starke und gute Leistung.
Ja, vor allem startet man doch auch, glaube ich, relativ weit hinten, wenn man keine Weltcup-Ergebnisse hat, oder?
Genau, letzte Reihe. Und wir haben eine Kategorie hier, wir sind jetzt gerade beim Thema, und die haben wir neu eingeführt. Die heißt Mitarbeiter oder Mitarbeiterin des Monats. Die haben wir beide uns überlegt. Und weil wir gerade schon mal thematisch da sind, würde ich jetzt einfach meinen Mitarbeiter des Monats droppen. Und das ist Heinrich Hausler, der auch die Cross-WM heute gefahren ist für Australien. Und ich weiß gar nicht, was er geworden ist am Ende. Ich habe nur gesehen, dass er nach 3-4 Runden schon 4 Minuten Rückstand hatte. Ich mir dachte, das ist eigentlich gar nicht mal so viel dafür, dass die beiden vorne noch so rumfliegen. Ja, und ich habe das einfach nur gesehen und dachte mir so, was für ein geiler Typ, dass der jetzt mit, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, 36, 37, bei der Cross-WM sein Profidebüt gibt oder sein Debüt gibt bei der Cross-WM. Einfach was für ein geiler Typ, dass er das gemacht hat, dann für Australien gestartet. Und deswegen für mich mein Mitarbeiter des Monats hier.
Oh. Ich habe ein paar Videos in seiner Story gesehen, wie er auf so einem, ich glaube auf einem Spielplatz im Kreis gefahren ist im Sand, um zu trainieren, wo sich dann auch irgendeine Fuß, weil er stürzt dann und irgendeine Passantin fragt dann, ob das jetzt ein wirklicher Sturz war oder ob das gespielt war, aber er sagt dann auch, dass es tatsächlich passiert.
Ja, also Heino ist auch einfach ein geiler Typ und auch für mich jemand, zu dem ich definitiv was Style und wie man auf dem Rad sitzt und wie er fährt und tritt, immer aufgeschaut habe und immer noch tue. Ja, einfach ein cooler Radfahrer, cooler Radprofi und auch, dass er jetzt so nochmal in höherem Alter diese Leidenschaft fürs Crossfahren entdeckt hat und das macht, finde ich einfach echt cool. dass er da neuen Reiz setzt. Trainingstechnisch wahrscheinlich macht das auch Sinn. Und der war ja bis vor kurzem auch noch im Trainingslager mit seinem Team, auch in Spanien, ich glaube in Altea waren die, an der Costa Brava. Und ja, dann einfach so aus dem Teamtrainingslager zurück und dann Cross-WM fahren. Einfach cool. Deswegen für mich mein Mitarbeiter des Monats und sowieso einer der coolsten Radprofis, die wir haben.
Ja, wenn ich die Rubrik jetzt auch bedienen soll, dann können wir auch direkt das Thema wechseln, weil ich habe sozusagen diesen Monat aus dem Mitarbeiter des Monats den Arbeitgeber des Monats gemacht, weil Trexiger Fredo hat, was ich sehr beeindruckend finde, das Mindestgehalt der Frauen auf das Mindestgehalt der Männer angepasst, obwohl die UCI ja jetzt schrittweise sozusagen das Mindestgehalt der Frauen erhöht. Bis 23 soll, glaube ich, das Mindestgehalt der Frauen und der Männer World Tour angeglichen sein. Letztes Jahr waren es 24.600 bei den Frauen für Selbstständige. Dieses Jahr sind es 32.000 knapp. Und bei den Männern sind es, glaube ich, 65.000. Das heißt, Trek hat jetzt einfach mal das Mindestgehalt der Frauen freiwillig um das Doppelte erhöht. Und dafür Respekt und deshalb mein Arbeitgeber des Monats dieses Jahr anstatt dem Mitarbeiter des Monats.
Das ist auf jeden Fall mal ein Zeichen. Und ich glaube, also auch von meiner Seite aus, ganz tolle Geste und ja, mehr als eine Geste, ganz tolle Aktion einfach. Und du hattest mir das schon im Podcast vorher kurz erzählt und da musste ich sagen, ich habe das gar nicht mitbekommen. Von daher, ja, einfach, ich bin begeistert davon. Cool, dass sie das machen. Wirklich gar nicht große Reden darüber, sondern einfach machen. Das mag ich sowieso. Ja, höchsten Respekt. Und ich glaube, was man da einfach auch erklären muss, ist, dass wahrscheinlich, das wirst du besser wissen als ich, aber Mindestgehalt wird wahrscheinlich, die meisten werden auf Mindestgehalt fahren. Deswegen ist das ein großes Ding.
Also es gibt von der Cyclist Alliance regelmäßig eine Umfrage, was im Frauenpeloton verdient wird. Und das ist eher erschütternd, weil es gibt ja nicht so viele World Tour Teams. Das heißt, die meisten Frauen fahren nicht mit Minimum. Und tatsächlich fahren 25% des Pelotons ohne Gehalt, 32% für weniger als 15.000 Euro im Jahr, 31% zwischen 15.000 bis 60.000 und 12% verdienen dann mehr als 60.000. Und man muss immer dazu sagen, dass das eigentlich alles selbstständigen Gehälter sind, weil die wenigsten Teams eigentlich anstellen. Und ja, da weiß man ja, dass einem nicht das komplette Gehalt dann bleibt. Und ja, da ist halt nichts bis weniger als 15.000 für ein Jahresgehalt dann doch nicht so viel.
Nee, definitiv nicht. Das ist schockierend, wenn man das hört, wie ich eigentlich gerade schon mal am Anfang gesagt habe. Deswegen machen wir den Podcast auch. Also bei uns gibt es 18, 19 World Tour Teams und wie du gerade gesagt hast, das Mindestgehalt liegt bei 65.000 Euro und das verdient jeder Profi da mindestens. Obwohl man da auch hört, dass es in manchen Teams, also jetzt nicht in den World Tour Teams, aber im Pro-Conti-Bereich, also in der zweiten Liga, ist es etwas weniger. Mhm. Aber ja, das ist wahrscheinlich immer noch viel mehr als die meisten Profiteams, Frauenprofiteams als Mindestgehalt haben. Also in der zweiten Liga hört man auch so von so halb illegalen Deals, sag ich mal, dass man offiziell vor der UCI, vor dem Weltverband, so einen Vertrag unterschreibt. Dass dann aber sozusagen nochmal ein interner Vertrag unterschrieben wird, wo dann gesagt wird, ja, eigentlich verdienst du so und so viel, aber du zahlst dann dem Team für das Rad und für die Bekleidung und das so und so viel zurück, ja. Dass du halt auf dem Papier, ich sag jetzt einfach mal 50.000 Euro verdienst in der zweiten Liga, aber dann nochmal 25.000 für dein Equipment zahlst, also dann bleiben dir auch nur 25.000 Euro und auch nur brutto, wie du gerade gesagt hast, die meisten sind selbstständig, dann kommen Steuern, solche Themen, dann bleibt auch nicht mehr so super viel übrig. Und ja, wie ich es einfach im Intro schon so ein bisschen gesagt habe, ihr betreibt denselben Aufwand wie wir. Also es sollte keinen Grund geben, warum da weniger verdient wird. Ich finde es einfach gut, dass es, auch wenn es langsam vorangeht, aber Schritt für Schritt, dass da angepasst wird. Ich habe noch im Kopf, wie ich glaube, bei den olympischen Disziplinen ist ja auch, da gibt es ja auch eine große Neuerung, dass das IOC ab 2024 in Paris, glaube ich, die Startplätze der Männer und der Frauen gleich gemacht hat.
Ja.
Also vorher war es so, dass einfach die Männer mehr Startplätze hatten in Disziplin und die Frauen weniger. Und ab 2024 gibt es dieselbe Anzahl an Startplätzen in allen Disziplinen, sowohl für Männer als auch für Frauen, was einfach auch ja der richtige Schritt ist.
Ja, ist natürlich immer schwierig. Es gibt ja auch dann die andere Seite, dass man halt sagt, okay, es sind halt deutlich weniger Frauen, die den Sport betreiben. Und wenn man die gleichen Startplätze hat, dann ist es ja vom prozentualen Verhältnis her wieder anders. Aber fraglich ist halt, wo fängt man an, um vielleicht halt auch jungen Frauen oder Mädchen den Anreiz zu geben, eine Profikarriere überhaupt irgendwie in Betracht zu genau. ziehen. Weil ich ja auch irgendwie ein bisschen Anreize schaffen muss und sagen muss, okay, auch als Frau habe ich die Option, mit einem Sport einfach Geld zu verdienen. Und ich sehe es ja an mir selber so ein bisschen. Ich bin immer in dieser privilegierten Lage, dass ich den Radsport jetzt für eine Zeit lang betreibe, aber ich habe mein Medizinstudium abgeschlossen. Ich weiß, ich kann immer auf dieses weiche Bett des Arztdaseins zurücksinken. Aber ich sehe halt trotzdem bei meinen Teamkolleginnen, wenn man halt wirklich nach dem Abi oder nach der abgeschlossenen Schulzeit direkt in den Profi-Radsport geht und man eben keine Berufsausbildung hat, vielleicht kein Studium abgeschlossen hat, obwohl die meisten ja parallel studieren bei den Frauen, muss man sagen, oder irgendwas anderes machen parallel, dann ist natürlich auch ein riesiges Risiko, wenn man eben nicht viel Geld verdient und nicht privat vorsorgen kann für die Rente vielleicht. Deshalb ja, ist immer schön, glaube ich, den Anreiz überhaupt zu setzen, dass vielleicht mehr Frauen sehen, dass es die Option Profisport für sie überhaupt gibt.
So sehe ich es, auch so. Ich meine, du musst es ja so sehen, auch man, also ich finde, man sollte in die Zukunft blicken. Also natürlich würde dann vielleicht 2024 oder wenn das jetzt schon der Fall wäre, würden dann vielleicht Frauen nach Olympia fahren, wo man dann sagt, ach krass, die fährt nach Olympia. Aber der Anspruch sollte ja nicht der Ist-Zustand sein, sondern der Zustand, wo man hin will. Und wenn das ganze Niveau des Frauenradsports einfach steigt, wird das Rennenfahren auch noch attraktiver, weil ja, einfach, also ich kann von meiner Nachwuchszeit aus reden, da war es immer so, dass eigentlich schon so in den Nachwuchsbereichen gesagt wurde, ja, die Frauen so ungefähr, es ist ja eigentlich nur ein Hobby, weil sobald die in die Entscheidung kommen, okay, will ich jetzt das Radfahren verfolgen oder soll ich eine berufliche Karriere verfolgen, haben sich 90% für die berufliche Karriere entschieden und das heißt also, dann haben halt einfach ganz viele aufgehört, weil denen auch einfach so gesagt wurde, ja, was willst du denn im Frauenradsport, das ist ja Quatsch, da kannst du nichts verdienen, ey, dann kriegst du irgendwann nochmal ein Baby, so diese typischen Vorurteile, das macht ja gar keinen Sinn so, mach du mal irgendwie ein normales Leben und das ist ja total unfair in dem Sinne, weil ja, es gibt ja auch Mädchen, brennen ja genauso für den Sport wie Jungs in einem Nachwuchsalter. Und wenn du ja dann einfach dir die Aussicht nicht gegeben wird und du dich deswegen dann dagegen entscheidest, ist halt einfach traurig. Und deswegen finde ich es irgendwie gut, dass, ja, wenn man jetzt sieht, hey, ich werde vielleicht immer noch nicht reich damit, außer ich werde ein Superstar, aber hey, ich kann davon wenigstens ganz gut leben. Wenn ich auch gut mit Geld umgehen kann, kann ich mir was zur Seite legen. Ich habe die Chance, mal nach Olympia zu fahren zum Beispiel. Solche Dinge, das sind ja alles jetzt Anreize, dass hoffentlich dann der jetzige Nachwuchs sagt, ey, nö, ich will nicht meinen normalen Berufsweg gehen, ich will Radprofi werden. Und obwohl man natürlich auch alle Ehrenwert für alle, die nebenbei noch studieren, also wo du jetzt gerade gesagt hast, weiches Bett, ich meine, das weiche Bett hast du dir hart erarbeitet, also das ist ja nicht irgendwie über Nacht hat dir das jemand geschenkt, sondern da hast du ja viel für gemacht, deswegen finde ich, ja, kannst du da auf jeden Fall auch stolz drauf sein, du bist ja einer der wenigen, die sowas schon nebenbei geschaffen hab, deswegen Respekt auch dafür.
Ja, ich muss nur dazu sagen, dass ich ja das Medizinstudium vor dem Profi-Radsport abgeschlossen habe, weil ich schon sagen muss, dass das zu kombinieren, also allein der Rennkalender, Trainingslager ist einfach zeitlich zu intensiv, um ein Studium wie ein Medizinstudium mit einfach, wir haben ja ständig Anwesenheitspflicht, da hat man doch einfach nicht diesen freien oder die Freiheiten, glaube ich, die man in manchen Bachelorstudiengängen hat, wo man sich seinen Stundenplan legen kann, die Klausuren legen kann. Deshalb muss ich halt auch sagen, jetzt, ich habe nebenher natürlich immer trainiert und ich habe ja damals noch Triathlon gemacht. Das heißt, klar, ich habe mir da jetzt keine entspannte Zeit gemacht, um trotzdem in der Form zu bleiben. Aber grundsätzlich würde ich sagen, Profi-Radsport und ein Medizinstudium zu kombinieren, ist eigentlich so gut wie unmöglich. Also da muss man sich dann schon entscheiden. Und das muss man, glaube ich, dann auch immer honorieren, dass die Leute halt vielleicht auch sich entscheiden, sowas dann nicht zu machen und alles auf den Sport zu setzen. Und das, obwohl es die finanziellen Anreize nicht gibt. Das heißt, ich denke halt oft, die Passion für den Sport ist ja sehr groß, weil man eben weiß, okay, ich werde damit keine Millionen verdienen, aber ich werde den Sport machen können und davon halbwegs leben. Und ja, deshalb finde ich, sollte man das auch honorieren, dass da viele Leute bereit sind, vielleicht auch viel aufzugeben.
Genau. Deswegen abschließend dazu Respekt an das Team Trek, das Frauenteam Trek. Sehr gute Vorbildfunktion. Ich hoffe, da ziehen einige Teams nach. Und vor allen Dingen, ich meine, es sind ja nicht nur die Teams, es sind ja auch ganz oft im Hintergrund die Sponsoren, die sowas mitmachen. Deswegen Respekt auch an die Sponsoren, dass das gemacht wird und ja, einfach sozusagen freiwillig den Frauen mehr bezahlt wird. Aller Ehren wert. Tanja und ich bedanken uns bei unserem Partner Rose. Und meine Frage an dich, was verbindest du mit Rose? Hast du da irgendeine persönliche Erfahrung?
Den Rose-Versandkatalog. Also mein Papa und meine Mama sind ja auch immer Rad gefahren. Und das war einfach so ein fester Bestandteil, weil damals gab es ja auch noch kein Internet, als ich ein Kind war. Und deshalb hat man sich immer die Sachen, die man haben wollte, angeschaut. Und dazu war der Rose-Katalog da.
Ja, ich habe das auch schon in dem Podcast, glaube ich, das eine oder andere Mal kurz erwähnt, dass mein zweites Rennrad, aber sozusagen in meiner zweiten Saison kam der ein oder andere Sieg dazu, sozusagen für mich gefühlt so ein bisschen der Durchbruch, wo ich richtig in Nachwuchszeiten gedacht habe, ey, das ist mein Ding, Radfahren. Das hat alles auf einem Red Bull stattgefunden, also ehemals Rose. Und deswegen bin ich auch persönlich, finde ich es eine coole Radmarke. Ich weiß noch ganz genau, wie ich mit meinem Papa damals nach Bocholt in die Rose-Welt gefahren bin und wir da durchgegangen sind und uns die Räder angeschaut haben und alles. Und dann habe ich letztens schon mal erwähnt, dass ich einfach wie sich die Marke entwickelt mit ihrem Selected by Programm, was sie machen, wo zum Beispiel unter anderem Leon Dreiseitel, Manuel Neuer, wo sie einfach wirklich bekannte Sportler, die nichts mit Radfahren auf den ersten Blick zu tun haben, aufs Rad setzen, finde ich einen genialen Schachzug. Und wir sind in Kontakt bekommen und wir freuen uns sehr, dass sie hier der Partner sind und der Presenter von unserem Podcast. Und was gibt's Neues bei Rose? Das können wir euch ja jetzt schon mal so ein bisschen, ja, eine kleine Geheimmessage haben wir für euch.
Genau, das passt ja ganz gut, weil wir beide jetzt in Köln ansässig sind.
Ja, Rose wird ein Store in Köln aufmachen.
Genau, und zwar?
Am Kaiser-Wilhelm-Ring 26. Ich weiß nicht, ob das noch up-to-date ist, aber hat mir so ein kleines Mäuschen zugeflüstert, dass im Mai der Rose-Bike-Store in Köln aufmachen soll. Und wir beiden haben jetzt die Ehre, vielleicht den ein oder anderen von euch, egal ob Männlein oder Weiblein, vielleicht seid ihr ab Mai, habt ihr einen neuen Job, denn
ihr könnt auf rose.de/karriere, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig
hast du.
eingesprochen, da könnt ihr euch mal informieren. Es werden nämlich alle möglichen Mitarbeiter gesucht in allen möglichen Branchen und Chargen und Formen und Farben. Vom Bike-Mechaniker hin zu Head of Marketing. Also egal, was ihr könnt, schaut mal rein, informiert euch. Vielleicht ab Mai sieht man sich regelmäßig in Köln.
Das würde uns auf jeden Fall freuen. Genau, da werden einige Jobs gesucht, wie Tanja gesagt hat, vom Mechaniker über einen Brandmanager, über einen Contentmanager.
Sogar ein Staplerfahrer.
Sogar ein Staplerfahrer hat Tanja auf der Website gesehen. Also wenn ihr
Klaus heißt, meldet euch.
Wenn ihr Bock auf Radfahren habt und vielleicht auch ein bisschen Erfahrung mitbringt, schaut doch einfach mal vorbei und vielleicht habt ihr schon bald einen coolen Job, der euch sehr viel Spaß macht. Was ist noch passiert diesen Monat?
Natürlich eher negativ für die Radsportwelt, würde ich sagen. Der Rücktritt von Tom Dumoulin, der gesagt hat, ist auch jetzt aus dem Trainingslager dann direkt abgereist, hat sich mit dem Team besprochen und dann auch uns eröffnet, dass er jetzt erstmal Abstand nimmt vom professionellen Radsport. Natürlich sehr schade. Starker Fahrer. Du kennst ihn wahrscheinlich besser als ich.
Nicht wirklich. Also ich bin zwar bei Rabobank auch damals, ich glaube, als ich ins Team gekommen bin, hat er das Team verlassen. Also er ist Profi geworden und ich bin dann sozusagen aus der Nachwuchszeit belastet da.
Dazu passt eigentlich meine nächste Frage. Nämlich, ich habe nämlich festgestellt, es gab ja immer recht überraschende Rücktritte in den letzten Jahren. Einer war Taylor Finney, einer war Marcel Kittel und beide sind mit dir im Team gefahren. Und jetzt sagst du, Tom Dumoulin hat das Team verlassen, als du kamst. Da frage ich mich, ob du vielleicht mit Jumbo Wismar irgendwie in Verhandlungen warst und Tom Dumoulin deshalb auch frühzeitig die Flucht ergriffen hat.
Rick, das kann ich verneinen. Also Jumbo Wismar hatte kein Interesse an meiner Person. Obwohl ich, ich bin einfach im Nachwuchsteam damals gefahren bei Rabobank. Ich bin dann aus den Junioren rausgewechselt in die U23, habe dann damals für Rabobank unterschrieben, 2 Jahre, bevor ich dann Profi geworden bin. Und er ist einfach in dem Jahr vorher, hat er seinen ersten Profivertrag unterschrieben, damals bei Argos oder Skill Shimano, wie auch immer das Team damals hieß. Hat auf jeden Fall einen eine krasse Karriere dann hingelegt. Ich kann mich erinnern, dass wenn ich so mit meinen Teamkollegen dann gesprochen habe, die noch in dem Jahr davor mit ihm zusammen gefahren sind, dass die ihn eigentlich alle eher so als Zeitfahrer gesehen haben, aber da hätte, glaube ich, niemand erwartet, dass der sich auch mal zu so einem guten Rundfahrer entwickelt und dann später mal den Giro d'Italia gewinnt. Also für mich kam es definitiv auch überraschend, dass er da gesagt hat, hey, ich habe keine Lust mehr oder mir macht es keinen Spaß mehr. Und auf der einen Seite muss ich es halt sagen, Respekt, weil Glück im Leben und Spaß an seiner täglichen Arbeit zu haben, ist, glaube ich, das sollte die Grundvoraussetzung sein, damit man das macht. Und wenn man dann so ehrlich zu sich selber ist und sagt, hey, das ist es nicht mehr, ich drifte gerade ab in einen Burnout oder in Richtung Depression, dann irgendwie davor die Handbremse zu ziehen. Und man kann sich ja an seiner Person auch vorstellen, was das für Konsequenzen in dem Sinne hat. Also, dass sich die Medien auf so ein Thema stürzen. Das natürlich auch finanziell, also ich weiß nicht, wie das im Hintergrund bei denen geklärt ist, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wenn er sich eine Auszeit nimmt, dass das Team ihn weiter bezahlt in der Auszeit.
Nichts, ich glaube, sie haben gesagt unpaid.
Genau, also ja. Davon gehe ich aus. Ich meine, man muss jetzt so ehrlich sein, dass der wahrscheinlich schon gut in seiner Karriere verdient haben wird. Der muss sich jetzt keine Sorgen machen. Aber trotzdem ist es ja erstmal irgendwie von einem guten Monatsgehalt auf null zu gehen, ist auch irgendwie ein Riesenschritt, wo wahrscheinlich viele sagen würden, ich mache es jetzt erstmal nur des Geldes weiter, des Geldes wegen. Deswegen Respekt sozusagen, da die Eier in der Hose zu haben und zu sagen, nee, für sich selber zu erkennen, das ist es nicht mehr für mich. Momentan, vielleicht wird es das ja wieder. Dafür auf jeden Fall Respekt, weil ja, Glück und glücklich sein und ist, glaube ich, die größte Maxime im Leben, nach der jeder streben sollte. Trotzdem kam es für mich überraschend aus dem Grund, dass er ja mit diesem Wechsel von Sunweb zu Jumbo Visma, der ja auch noch nicht lange her ist, hatte ich eigentlich eher ja irgendwie so das Gefühl von außen, wie gesagt, ich kenne Tom nicht persönlich habe da auch keine Hintergrundinformationen oder so. Aber ich hatte eher so das Gefühl, dass er jetzt mit Jumbo Visma so die Mission Tour de France Sieg angehen will. Und das ist ja auch ähnlich wie bei vielen Profis jetzt in letzter Zeit, ist ja dieses Kapitel bei Sunweb bei ihm auch vorzeitig zu Ende gegangen. Oder jetzt Team DSM. Und er hat das Team vorzeitig verlassen. Hatte ja auch nach einem Sturz eine schwere Knieverletzung, die lange gedauert hat. Das heißt, er ist da irgendwie fast über ein Jahr kein Rennen gefahren. Ist dann in der Saison 2020 zurückgekommen. Ist meines Erachtens eine super Tour de France gefahren. Hat dann aber nach der Tour schon, ist die Vuelta noch gefahren, ist die aber schon frühzeitig ausgestiegen. Damals mit der Begründung, weil er zu müde ist. Jetzt so im Nachhinein lässt sich da vielleicht schon irgendwie so ein Bild abzeichnen. Der Vuelta-Ausstieg und dann der Winter. Und da frage ich mich vielleicht auch irgendwie, so stand es ja auch ein bisschen in einem Statement, dass er gefühlt den allem nicht mehr gerecht geworden ist. Also er hat wahrscheinlich vom Team aus, wahrscheinlich auch von sich selber aus, vielleicht auch seinen Freunden, Familie, was auch immer, Teamkollegen, immer das Gefühl gehabt, dass er nicht gut genug ist und dem ganzen Druck und dem ganzen, den Erwartungen nicht gerecht wird. Und vielleicht mit der direkten Konkurrenz im Team mit Primoz Roglic und Steven Kruijswijk vielleicht zieht, ey, ich bin einfach nicht so gut wie die momentan, keine Ahnung, und mein Anspruch sollte der Toursieg sein. Vielleicht auch irgendwie damit. Das geht ja für mich dann auch schon in eine Richtung von viel Druck, vielleicht ein bisschen labil werden und also gar nicht negativ gemeint, das ist ja menschlich.
Absolut.
Und vielleicht auch deswegen aufzuhören. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, ich habe auch gedacht, rückblickend, es gab ja die Jumbo-Visma-Doku, auch wo auch die Vuelta begleitet wurde. Und da hat man ja jetzt, wenn man jetzt sein Statement gelesen hat und sich dann nochmal die Doku anschaut oder in Erinnerung ruft, so ein bisschen auch gesehen, dass er da ja auch einfach Probleme hatte und so ein bisschen hier war ein Wehwehchen, da war ein Wehwehchen, was ja oft auch ein Spiegel ist der Psyche einfach, wo man vielleicht, wenn es einem wirklich psychisch gut geht, drüber steht. Aber ich meine, ich bin noch nie eine Grand Tour gefahren, aber ich kann mir vorstellen, dass halt auch gerade die mentale Erschöpfung eine riesige Rolle spielt. Und wenn man da nicht 100% hat, dann wird es halt schwierig, das einfach durchzuhalten und durchzuziehen. Und ich denke, das ist auch der Punkt grundsätzlich, wenn man den Rücktritt vom Sport erklärt, ist ja nicht nur so, dass man irgendwie den Beruf erstmal aufhört, sondern ja auch irgendwie das Hobby. Also in dem Moment ist ja, wenn man professioneller Radsportler ist, dann ist es ja sowas, was das ganze Leben ausmacht und was irgendwie dein Schlaf beeinflusst, dein komplettes Verhalten den ganzen Tag. Und ja einfach, du bist ja 24 Stunden eigentlich Radsportler und nicht nur für 8 Stunden, wenn du ins Büro gehst, sage ich jetzt mal. Deshalb würde ich sagen, ist der Schritt, glaube ich, auch umso schwerer, dann zu sagen, okay, hier ziehe ich jetzt einen Strich und hier geht's nicht weiter. Vielleicht hat natürlich auch die Pandemie da ein bisschen Einfluss. Ich denke, dass gerade durch die Ausfälle von Rennen und dadurch, dass die Saison ewig nicht angelaufen ist, vielleicht auch ein paar Leute ins Grübeln gekommen sind. Ist das noch das Richtige für mich? Was mache ich hier eigentlich? Weil halt nicht es war halt auf einmal, wurde so ein Pauseknopf gedrückt in was sonst immer so ein Selbstläufer ist. Das ist eigentlich immer der gleiche Ablauf. Dezember Trainingslager, Australien, Februar Trainingslager, dann geht die Saison los. Und auf einmal hat jemand Pause gedrückt und ein paar Leute sind vielleicht auch einfach mal ins Grübeln gekommen und haben die Pause genutzt, um sich vielleicht ein bisschen wieder einzunorden. Und haben vielleicht dann auch wie Tom Dumoulin für sich entschieden, dass es aktuell jetzt nicht mehr passt.
Ich finde, das wäre, wenn es so wäre, wie gesagt, wir spekulieren ja einfach nur oder reden darüber.
Ja.
Das finde ich ja sogar dann eine Entscheidung und einen Schritt, vor dem ich sage, ey cool, wenn man einfach merkt, so hey, irgendwie ist für mich persönlich, macht mir das nicht mehr so viel Spaß. Mich interessieren andere Dinge mehr in meinem Leben. Dann auch dazu sagen, so hey, ich will jetzt hier nicht irgendwas hinterherjagen, ich ziehe jetzt den Schlussstrich, ich will jetzt was Neues angehen. Das finde ich dann wirklich Respekt davor. Ich kann nur sagen, erstmal, ich bin auch noch nie 2 Grand Tours in einem Leben gefahren. Also weil wir das gerade besprochen haben, dieses Tour de France fahren und dann irgendwie 2-3 Wochen später schon bei der Vuelta am Start stehen. Für mich ist immer auch, also eine Grand Tour fühlt sich an wie ein ganzes Leben gefühlt. Es sind 3 Wochen, aber es fühlt sich wirklich an wie ein Jahr, weil du fährst irgendwie jeden Tag ein Radrennen und dann vor der Etappe, nach der Etappe nie viel Zeit. Es ist dieser Monat im Jahr, wo du diese Grand Tour hast, ist für mich mit Abstand der stressigste Monat meines Lebens immer. Und oder des Jahres, nicht meines Lebens. Dann irgendwie das, also ich kann mir auch ehrlich gesagt, solange ich jetzt Radprofi bin, würde ich Stand jetzt nicht gerne 2 Grand Tours in einem Jahr fahren. Ich bin immer relativ froh damit, dass ich einmal nominiert werde. Dann kann ich mich dafür auch super motivieren. Bin aber dann auch sehr froh, wenn es vorbei ist. Und das zum Beispiel 2-mal zu machen, also erstmal davor, deswegen will ich das gar nicht irgendwie negativ sehen, wenn man bei der 2. aussteigt. Das kann ich total verstehen.
Nee, ich hoffe, das klang auch nicht despektierlich mit den Wehwehchen. So war es nicht gemeint. Aber einfach oft fällt einem ja sowas eher rückblickend auf. Und deshalb, ja, vielleicht da schon ein bisschen abzusehen. Wahrscheinlich gab es vielleicht auch da schon Gespräche. Mhm. Aber er hat sich ja dann wahrscheinlich trotzdem noch Zeit gelassen, weil das eben auch keine Entscheidung ist, die man von heute auf morgen trifft, glaube ich. Und auch nicht aus der Erschöpfung von einer Grand Tour dann. Sondern dann sagt man halt, okay, ich probiere es nochmal. Und wahrscheinlich hat er jetzt einfach in der Vorbereitung dann doch nicht mehr genau diesen Drive bekommen. Und dann fährt man ins erste Trainingslager und merkt irgendwie, obwohl die Sonne da ist, es wird nicht besser. Dann, ja, ist wahrscheinlich der Schritt auch.
Also ich kann von mir auch nur sagen, dass ich auch, umso älter ich werde, habe ich das Gefühl, dass die Zeit einfach schneller vergeht. Also gefühlt war der Giro vorgestern vorbei und ich bin Papa geworden und die Off-Season, auf die man sich dann irgendwie spätestens ab Sommer dann auch freut, wenn man sich denkt, ey geil, ich freue mich auf die Zeit, wo ich mal kein Rad fahren muss, die kam und war irgendwie auch innerhalb von einem Fingerschnipsen vorbei. Dann heißt es schon wieder, ey, ich muss jetzt langsam trainieren. Dann siehst du die anderen schon wieder im Süden trainieren. Ich habe jetzt für mich entschieden, ich will im Dezember nicht reisen, aufgrund von ja meiner Familie, die zu Hause ist, einer frischen Familie, einer jungen Familie. Und da kann man auch psychisch mal unter Druck geraten. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass man dann auf einmal, ich bin jetzt im Januar ins Trainingslager geflogen und jetzt hätte eigentlich, wenn es nicht abgesagt worden wäre, nächste Woche oder am Mittwoch in 3 Tagen wäre Valencia losgegangen. Und eigentlich war das für mich auch ein Tick zu schnell alles. Also ich dachte so, ey, kann ich, wie, jetzt geht 2021 schon wieder los? Wahnsinn. Ich kann mir vorstellen, dass man sich dann in so einem, wie in so einem Hamsterrad manchmal auch fühlt, dass irgendwie so, irgendwie war gerade erst die letzte Saison vorbei und jetzt geht die neue schon wieder los, dass das auch schwer ist.
Ja, absolut. Also für mich ist ja immer so ein bisschen, ich bin da ja noch näher am Neoprofi dran, als du bist ja jetzt schon so ein bisschen ein Rad-VOP. deshalb für mich, meine Teamkollegin Elena hat mal zu mir gesagt, sie findet immer, ich bin ein bisschen wie Peter Pan, weil mir alles immer noch so viel Spaß macht. Aber ich glaube, das ist halt dann so ein bisschen wieder dieser Vorteil, wenn man so spät da reingekommen ist und es immer nur als Hobby betrieben hat und auf einmal darf man es als Beruf machen, dann ist, glaube ich, die Herangehensweise an manche Dinge noch ganz anders. Und für mich ist alles immer ganz toll und aufregend. Und ich bin froh, dass ich jetzt langsam mal in diesen Groove reingekommen bin, dass sich das Jahr für mich so strukturiert anfühlt, weil am Anfang war alles nur total überfordernd und ich hatte gar nicht diesen richtigen Drive aus Frühjahrsklassiker und wann sind die Trainingslager, sondern es war irgendwie nur so ein durch das Jahr Hetzen gefühlt. Und jetzt habe ich langsam so ein bisschen diesen Ablauf drin und genieße es halt immer noch. Und ich bin auch sehr froh drüber, dass es für mich so gelaufen ist, weil ich glaube, jetzt kann ich halt mit 31, so alt bin ich jetzt mittlerweile schon, es einfach immer noch 100%ig genießen, was ich da machen darf.
Und genau das versuche ich mir auch irgendwie zu bewahren. Also zum Beispiel, was ich dieses Jahr an mir bemerkt habe, ist, ich war im Dezember halt nicht im Trainingslager und war dann im Januar im Trainingslager und habe auf einmal, also ich habe mit anderen Teamkollegen, die halt schon im Dezember irgendwie 2 Wochen da waren, dann Anfang Januar nochmal 1 Woche hier und dann war sozusagen das Teamtrainingslager irgendwie schon das dritte. Und die waren dann schon so, oh, schon wieder Trainingslager. Und für mich war es das erste in dem Jahr und ich habe mich so drauf gefreut, im Trainingslager zu sein, mit meinem Team, bei schönem Wetter, bei warmen Temperaturen in der Gruppe zu fahren, weil ich auch einfach so dieses schlechte Wetter und alleine fahren in Köln ein bisschen leid war. Ja, und ich habe einfach diese Freude, mich total darauf gefreut und das auch neu entdeckt bei mir und habe dann auch reflektiert so, die anderen Jahre im Teamtrainingslager Ende Januar war ich auch schon eher so, dass ich dachte, oh, jetzt war ich ja schon da und war schon hier. Ich hatte nicht mehr diesen Drive, aufs Rad zu gehen, nach einem langen Winter, im Gegensatz zu diesem Winter, wo ich halt irgendwie, ich will nicht sagen fauler war, aber halt mal weniger gemacht hatte, ein bisschen Mut zur Pause hatte und alternativ an Schwächen gearbeitet habe oder viel im Kraftraum war und habe jetzt bis dato jetzt halt viel mehr Lust aufs Radfahren und in den Süden zu fahren und da zu trainieren.
Ja, ich glaube, das ist das andere Extrem zu diesem Pauseknopf, den die Pandemie so mit sich gebracht hat. Ich denke, ein paar haben vielleicht gemerkt, oh, ich mache es eigentlich nur noch, weil ich in diesem Hamsterrad bin und ich habe irgendwie den Ausstieg verpasst und haben sich neu orientiert. Und andere haben halt auf einmal gemerkt, dass alles, was sie da machen, ist gar nicht selbstverständlich, dass man fast keinen Winter hat. Also ich meine, letztes Jahr war mein Winter, glaube ich, 5 Wochen lang, weil ich ansonsten im Trainingslager und in Australien war. Und das vergisst man dann ja manchmal zu schätzen, wenn man sich eben in diesem Hamsterrad befindet. Und jetzt weiß man aber wieder, dass man durch die Welt reist und dass man im Trainingslager und im Warmen ist. Das ist alles gar nicht selbstverständlich und weiß es vielleicht auch wieder mehr zu genießen. Genauso wie das Rennen fahren. Als die Rennen nämlich abgesagt wurden, hat man auf einmal gemerkt, ich will ja Rennen fahren, ich will das ja alles total gerne. Deshalb glaube ich, für viele hat es auch vielleicht was Positives gehabt, zu merken, dass dieses Profi Dasein gar nichts Selbstverständliches ist, sondern ein großes Privileg.
Voll, also kann ich nur bejahen. Also ich habe den Effekt gemerkt, zum Beispiel, als die Rennen im Frühjahr abgesagt wurden, dass ich bin ich auch ganz ehrlich, nach irgendwie 7 gleichen Frühlingen, nach 7 Jahren den gleichen Frühling zu erleben, also mit Frühjahrsklassikern und denselben Rennen, ja, dieses Jahr mal zu Hause zu sein, keine Rennen zu haben, habe ich sehr genossen. Natürlich hat mich die Situation irgendwo ein bisschen gestresst, keine Rennen zu haben, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass ich es nicht schlimm fand. Also einfach mal, es hat sich mal irgendwie einfach anders angefühlt und ich habe es sehr genossen, zu Hause zu sein, mit meiner Familie zu sein, die Zeit mit denen zu genießen. Und da muss ich sagen, dass ich diesen neuen Reiz oder diese neue Erfahrung auch gut fand. Und aber ich bemerke das, was du sagst, dass Leute was zu, also dass sie es nicht mehr so wertschätzen können und alles nicht mehr so als selbstverständlich oder alles selbstverständlich ansehen. Ich glaube, das habe ich auch bei mir gemerkt, dass es einfach so, wenn man jahrelang immer im selben Trott ist, passiert das ganz schnell. Und deswegen wäre jetzt auch eine Frage an mich, was ist zum Beispiel so, ich habe für mich gemerkt, dass ich brauche Dinge, um mich einzunorden, mich runterzubringen. Ich mache da, keine Ahnung, ich fahre zum Beispiel super, ich habe das Glück noch, dass beide meine Großeltern noch leben und ich verbringe gerne Zeit mit denen, weil es bei denen oft ist, als wenn ich irgendwie mit anderen Menschen aus einer anderen Welt zu tun habe, weil die einfach ganz anders drauf sind und das genieße ich so oder keine Ahnung, ich liebe es zum Beispiel, das ist einer der größten Dinge, die ich mir bewahren will, Radfahren soll Spaß machen. Radfahren soll auch immer noch, obwohl ich Profi bin, auch mein Hobby sein. Und zum Beispiel deswegen ist auch dieses Gravelrad, auf dem Gravelrad mache ich zu 99% meiner Fahrten auf diesem Rad, mache ich meine Wattkurbel aus, weil es mich nicht, ich will nicht wissen, wie viel Watt ich fahre. Ich will fahren, um halt irgendwie vielleicht meine Zeit voll zu kriegen und im Wald zu sein und die Natur zu genießen, aber ich will nicht fahren, um eigentlich zu trainieren. Ja. Und das merke ich bei vielen Teamkollegen, die trainieren halt nur noch, die fahren aber eigentlich gar nicht mehr gerne Rad. Also die, und die sind auch Zahlen, die sind super zahlengetrieben, die sagen, ja, jetzt muss jetzt genau diese 3,5 Stunden sein und ich muss jetzt meine Intervalle genau so und so machen. Und ich habe da, der eine mag es vielleicht ein bisschen Larifari nennen, aber ich habe es halt versucht, immer, um den Spaß zu behalten, alles ein bisschen lockerer zu sehen und auch mal eben nicht auf die Zahlen zu schauen, um sich nicht zu verrückt zu machen, weil im Endeffekt soll Radfahren Radfahren bleiben und nicht immer Training sein.
Ja, absolut. Also ich meine, da funktioniert wahrscheinlich jeder wieder anders. Ich bin ja eher so ich komme ja aus dem Triathlon, da ist man ja schon irgendwie sehr zahlenfixiert und man ist auch gewöhnt beim Schwimmen jede Bahn zu zählen und immer zusammen zu zählen. Deshalb liebe ich ja auch Swift aktuell so, weil ich da einfach meine Einheit perfekt abhaken kann. Da bin ich auch sehr perfektionistisch und gucke dann auch auf die Minute und dass die Wattzahl genau stimmt. Aber das bringt mir halt Spaß. Also mir bringt es halt total viel Spaß, ein Training perfekt zu absolvieren. Und das ist ja dann an sich das Gleiche, weil ich behalte mir halt den Spaß dadurch, dass ich es perfekt abliefere. Aber ich denke, grundsätzlich muss man halt rausfinden, was macht mir denn Spaß? Und das halt auch versuchen, sich im Training zu behalten. Und deshalb ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass der Trainer versteht, wie man funktioniert als Athlet und dass man nicht irgendwann darin abdriftet, dass man halt wirklich nur noch seinen Job abhakt, indem man seinen Trainingpeaks auf grün hat, sondern dass man halt trotzdem noch sich den Spaß dabei behält, weil eben, wie wir gerade eben gesagt haben, irgendwie zum Profisport, es ist halt kein 9-to-5-Job, sondern es ist halt schon irgendwie ein 24-Stunden-Job. Und deshalb muss man halt auch versuchen, sich mehr diesen Drive zu behalten, weil man es eben nicht, sobald man das Rad abstellt, glaube ich, ablegen kann.
Genau, und also ich behalte mir den Drive definitiv damit, in einem Café anzuhalten, mit Freunden auch mal Rad zu fahren. Dann auch, wie gesagt, fahre ich halt nur 23er-Schnitt, aber weil die es irgendwie neu ausprobieren, das Radfahren, aber ich halt irgendwie denen die Erfahrung Radfahren näher bringen kann und den Lifestyle davon, das macht mir einfach sehr viel Spaß. Aber ich habe dir gerade, ist mir aufgefallen, gar nicht die Frage dich beantworten lassen. Also ich habe da 2 Fragen an dich. Erstens, was sind so für dich Dinge, die dich wieder einnorden? Und das zweite ist so, wärst du jetzt in der Situation von Tom Dümmeler als Beispiel, ich frage mich, was macht man jetzt? Also man hört jetzt auf, was ist der nächste Schritt so? Also wie findet man zu sich selber? Das ist ja auch nicht einfach.
Also Sachen, die mich einnorden, um deine erste Frage zu beantworten, definitiv Zeit bei meiner Schwester und mit meinen Neffen zu verbringen. Einfach, weil Kinder einem krass zeigen, dass, also ich fahre zum Beispiel ein Rennen und es läuft gut oder es läuft schlecht und ich weiß, ich komme zu meiner Schwester und meine Neffen sind da und die interessiert nicht, ob ich gut gefahren bin oder schlecht gefahren bin, weil das für die überhaupt gar nicht stattfindet. Und meine Schwester erzählt mir dann erstmal, wie mein kleinerer Neffe jetzt trinkt und wie viel er trinkt und wie viel er wiegt. Und da merke ich halt einfach so, da spielt, für sie spielt kein, mein FTP keine Rolle und meine Ergebnisse keine Rolle. Und das hilft mir eigentlich, das Gefühl zu bekommen, dass das alles gar nicht so wichtig ist, wie es einem, also natürlich ist wichtig, weil es mein Leben aktuell ausmacht oder weil ich mein Leben damit finanziere und weil das jetzt gerade mein größter Lebensinhalt ist, aber einfach so dieses, die Perspektive nicht zu verlieren, das hilft mir dann immer, einfach Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Und ja, was würde ich machen, wenn ich Tom Dumoulin wäre? Ich meine, in meinem Fall wäre es relativ einfach. Ich würde jetzt halt anfangen, mich zu bewerben in einem Krankenhaus, und dann würde ich anfangen zu arbeiten. Also bei mir ist es ja relativ klar vorgegeben.
Sagen wir mal, du würdest ein Sabbatjahr machen wollen, zum Beispiel, weil du sagst, warum auch immer, du kannst es dir finanziell leisten.
Ja,
und du sagst, ich fange dann in einem Jahr an, im Krankenhaus zu arbeiten, bin mir aber auch noch nicht sicher darüber. Sagen wir mal, es wäre so, du hast gerade mit dem Radsport aufgehört und dieses Sabbatjahr steht an. Also ich glaube einfach, dass sich das auch dann schon wieder fast unter Druck setzen kann, dass du irgendwie in Urlaub fahren willst oder weil, also ich weiß nicht, ist einfach nur eine Frage, die mich jetzt interessiert hätte.
Ja, für mich, also ich sehe es ja so, dass ich aktuell mein viertes Sabbatjahr mache. Also ich habe halt nicht angefangen zu arbeiten nach dem Studium, sondern ich bin Radprofi geworden. Und erst dachte ich, das wird ein Jahr, dann waren es zwei, dann waren es drei. Jetzt habe ich nochmal das Team gewechselt und es kommt mein viertes Jahr. Für mich ist das jetzt aktuell gerade das, was ich mir gönne. Und danach will ich aber auch anfangen zu arbeiten. Deshalb für mich ist jetzt gerade mein viertes Sabbatjahr angebrochen als Radprofi.
Okay. Ja, ja, also. Nee, ist auf jeden Fall spannend. Es ist
was
ja auch
würdest
bei jedem,
du denn machen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich würde auf jeden Fall irgendwo in den Urlaub fahren. Ich bin ja, ich glaube, wer die Podcasts meiner Frau gehört hat, ich bin ja ein ziemlicher Listenschreiber. Und es gibt viele Notizen in meinem Handy, die heißen After-Career-Bucket-List oder Reiselisten und so. Und ich würde, glaube ich, versuchen, viel davon abzuhaken. Also Reisen machen, Erfahrungen machen, Dinge machen, die ich noch nie gemacht habe einfach. Das würde mich sehr interessieren. Aber die Frage ist ja dann auch, da entweder entdeckst du dabei dann was, wo du sagst, hey, das ist meine neue Erfüllung, ich gehe jetzt dem hinterher. Ja, oder das wäre eine traurige Vorstellung, man macht das alles und merkt dann, ich bin irgendwie immer noch nicht glücklicher, was mache ich jetzt eigentlich? Deswegen ist so diese Frage, was macht man dann, wenn man so eine Pause einlegt, was macht man da eigentlich, spannend. Aber ich glaube, dass jeder hat irgendwas, wofür er brennt und das, wenn man das wirklich findet, dann lebt man dafür neu und wenn es vielleicht mal das Radfahren war und man merkt dann, es ist es nicht mehr, dann sollte man sich halt auf die Suche begeben, was ist es denn jetzt? Also, weil du es gerade auch angesprochen hattest, zum Beispiel zwei meiner Teamkollegen, TJ Eisenhardt und Taylor Finney, beide sehr kreative Menschen, haben halt aufgehört und leben jetzt gefühlt ein sehr alternatives Leben. Also die fahren immer noch Rad, aber nur aus Spaß, sind aber sehr künstlerisch unterwegs. Also die malen Bilder, lieben die Kunst einfach. Und ich weiß nicht, wie die damit Geld verdienen. Das sollte auch nie der Ansporn Nummer eins sein, viel Geld zu verdienen. Aber ich habe das Gefühl, die sind auf jeden Fall jetzt glücklicher als in ihrer Zeit als Radprofi. Und nochmal zum Thema Girona. Als ich in Girona war, hat Taylor mir zum Beispiel geschrieben, hey, hast du Zeit, wollen wir uns treffen? Wo ich dann halt sagen musste, hey, geht leider nicht wegen Corona, ich darf nicht aus der Bubble raus. Aber alleine zu sehen, dass ja man in diesem vorherigen Leben die Freundschaft, die man da gebildet hat, dass die dann weiter besteht, ist mal für mich was extrem Schönes, was halt ich glaube, das ist einfach darauf, wo es ankommt. Und ich bin auch mittlerweile zu der Erkenntnis gekommen, für mich ist Radfahren ist ein Kapitel meines Lebens. Irgendwann wird das Kapitel zu Ende sein. Ob das in 10 Jahren der Fall ist, ob das in 5 Jahren der Fall ist. Hey, das Leben kommt so, wie es kommt. Also das war aber auch eine wichtige Erkenntnis, zu der ich erst kommen musste.
Ja. Ja, dann drücken wir Tom Dumoulin die Daumen, dass er entweder eine neue Passion für sich findet oder die Passion für den Radsport wieder zurückfindet, was für uns als Radfahrer und Radsportfans natürlich toll wäre.
Definitiv. Ich glaube, das ist Tom Dumoulin war ja jetzt auch in dem, glaube ich, Szenario einfach nur das Beispiel, um überhaupt mal über das Thema zu reden.
Genau.
Für ihn persönlich kann man nur sagen, wir wünschen ihm das Allerbeste, egal in welche Richtung es für ihn weitergeht. Und ich finde dieses Thema mental, psychisch glücklich sein sowieso total wichtig und merke das auch bei mir selber ganz oft, dass ich ständig hinterfrage und ständig mir die Frage stelle, will ich das noch, mache ich das gerne? Und ich finde, das sollte jeder irgendwie machen, weil deswegen habe ich auch Respekt vor der Entscheidung von ihm jetzt, dass er das so gemacht hat, weil für mich ist die größte Maxime glücklich sein. Und ja. Ist halt leider, spielt halt die finanzielle Sache immer eine große Rolle. Aber gut, das wird jetzt wieder zu viel Thema aufmachen. Was steht denn noch bei dir auf der Liste, was wir noch abhaken müssen?
Die Tour Down Under tatsächlich, weil das war ja das andere Radrennen im Januar, das uns am meisten Normalität eigentlich gezeigt hat, weil in Australien sieht es ja aktuell sehr gut aus mit den Corona-Fällen und deshalb ist das Radrennen mit Zuschauern abgelaufen und man hat auch viele ohne Maske gesehen, einfach weil in Australien ja fast ein normales Leben wieder möglich ist. Und ja, das war auch ein bisschen schön zu sehen, dass das eigentlich, wenn man sich einschränkt, auch wieder der Punkt ist, zu dem man zurückkommen kann. Und ja, für auf der Frauenseite, was für mich natürlich ein sehr schönes Rennen, weil meine neue Teamkollegin Sarah Gigante das Rennen ziemlich dominiert hat und sehr beeindruckend gefahren ist. Ich durfte ja die Woche davor mit ihr in einem virtuellen Teamcamp schon ein paar Mal Swift fahren und ja, die hat man so am Telefon und die fährt so 4,5 Watt pro Kilo und redet ganz entspannt, während ich da mit meinen 2,5 Watt pro Kilo durch die Gegend fahre. Also die Dame ist schon, glaube ich, ein richtiges Talent und ich freue mich sehr, mit ihr in Europa Rennen zu fahren.
Ja, cool. Ich habe das Frauenrennen ehrlicherweise gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber auch das Männerrennen nicht. Ich weiß, dass der Luke Dubwitch Overall gewonnen hat. Ich glaube, der hat die erste Etappe direkt mit dem 80 Kilometer Solo
ja.
gewonnen. Sehr beeindruckend. Und Richie Porte hat wie immer am Wilunga-Berg die Bergankunft gewonnen. Man muss aber sagen, dass dieses Jahr sind nur Australier da gefahren, keine Ausländer. Was aber trotzdem schön ist, dass die überhaupt das Rennen gemacht haben. Ich glaube, total wichtig für den australischen Radsport. Ich fand es auch schön, das Rennen wieder aus der Ferne so ein bisschen zu begleiten und zu sehen, dass es stattfindet. Musste natürlich aber trotzdem so ein bisschen mit einem weinenden Auge, habe ich an das letzte Jahr zurückgedacht, wo Australien einfach eine sehr schöne Erfahrung immer ist im Januar. Und ja, wo ich mir nur wünsche, dass es auch bald oder vielleicht hoffentlich vielleicht sogar schon nächstes Jahr wieder möglich ist, das zum Thema Down Under. Ich glaube, das letzte Rennen, was wir noch auf der Liste haben, ist der Grand Prix Marseillaise. Ich kann eigentlich nur über die letzten 4 Kilometer reden, die ich heute gesehen habe. Ich glaube, das ist auch nur wichtig, weil das eigentlich so diesen Start der Saison markiert, so ein bisschen gewonnen hat. Ich habe es mir rausgeschrieben. Aurélien Paré-Pintré. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich schätze mal nicht. um ehrlich zu sein, war mir kein Begriff vorher. Ich habe dann geschaut, ich bin letztes Jahr den Giro mit ihm 3 Wochen gefahren. Ich kannte ihn noch nicht. Er hat seinen ersten Profisieg gefeiert. Und ich war sehr überrascht, weil er hat unter anderem Matteo Trentin, Bria Coquard und Thomas Boudard im Sprint geschlagen. Also 3 sehr sprintstarke Fahrer. Zum Rennszenario, 30-Mann-Gruppe am Ende nach einem relativ schweren Eintagesrennen sind übrig geblieben, haben den Sieg unter sich ausgemacht. Auch da vielleicht ein schönes Zeichen, dass es möglich ist, in Europa Radrennen zu fahren. Ja, das zu dem Rennen.
Ich bin jetzt aktuell, ich habe noch keinen Rennplan bekommen. Das heißt, aktuell sieht es so aus, als würden die Rennen, die geplant sind, für uns auch stattfinden. Aber wie es dann am Ende wirklich, wirklich aussieht, denke ich, weiß man erst die Woche davor. Ich meine, beziehungsweise am Tag davor, weil letztes Jahr war es ja tatsächlich zum Beispiel bei Strade Bianca auch so, dass Fahrer schon am Flughafen saßen und dann wieder zurückgefahren sind, weil das Rennen doch abgesagt wurde. Beziehungsweise als wir das erste spanische Rennen gefahren sind nach der ganzen Phase der Lockdowns in Spanien und in Italien und auch natürlich dem etwas kleineren Lockdown hier bei uns in Deutschland, da war bis zum Rennstart eigentlich nicht klar, ob das Rennen stattfindet. Deshalb, ja, man hat sich ja jetzt irgendwie so ein bisschen in Geduld geübt und wenn ich zum Rennen fahren sollte am 27.02. wäre dann Omloop Het Nieuwsblad für uns als erstes Rennen angesagt, dann freue ich mich. wenn es nicht so kommen sollte, ich feiere jetzt jeden Montag Premier League bei Swift. Das heißt, für mich hat die Saison schon angefangen.
Was ist das? Das
Es gibt die es gibt das WTRL, das sind verschiedene Ligen und in dem Ligensystem kann man eben aufsteigen, absteigen und wir fahren jetzt in der höchsten Liga mit einer Wildcard mit dem Team und da ist jeden Montag ein Rennen, zwei Teamzeitfahren sind auch dabei und ja, da dürfen wir uns jetzt mit den Profi-Swiftern vergleichen und ja, das ist ganz schön hart.
Bist du schon Rennen gefahren? Wie ging das aus?
Ja, ich bin jetzt das dritte Rennen schon gefahren. Und ja, sagen wir mal so, ich komme vielleicht so als 30 bis 40 ins Ziel.
Wie viele nehmen teil insgesamt?
Ich glaube immer so 80 bis 90 Fahrer. Also ich bin immer so im Mittelfeld. Ich meine, bisher waren es jetzt auch noch nicht so die Profile, die mir liegen.
Aber Männer und Frauen zusammen oder nur Frauen?
Nee, nur Frauen.
Nur Frauen.
Also es gibt auch ein Männerrennen und es gibt auch noch ganz viele Ligen, die dann die darauffolgenden Tage fahren. Es wird auch immer bei YouTube übertragen. Also wer sich mal ein Rennen reinziehen möchte, tatsächlich macht es doch Spaß, sich auch Swift-Rennen anzuschauen. Aber ich bin da auch ein bisschen jetzt mittlerweile nerdig geworden. Aber ja, das mache ich ansonsten jeden Montagabend um 8 oder 9 und fahre dann Rennen bis um 10:30.
Okay. Die GCA-Liga geht auch wieder los.
Genau, die GCA-Liga ging am Samstag los. Gestern Abend war da das erste Rennen. Sind sie in Frankreich gefahren.
Das Schöne, dass wir zusammen einen Podcast machen, ist ja auch, dass ich mich jetzt einfach nicht mehr so viel vorbereiten muss, weil du das auch für mich ein bisschen übernehmen kannst. Ich merke immer wieder, ich wusste weder was über diese Premier League, noch wusste ich, wenn Basti Marx in deiner Story nicht gepostet hätte, dass diese GCA-Liga wieder losgeht, hätte ich das auch nicht mitbekommen. Ich bin dann doch immer wieder verwundert, wie wenig ich mitbekomme aus der Radsportwelt. Was aber eigentlich auch ganz schön ist, finde ich. Sowas kann gerne so bleiben. Aber deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir uns jetzt jeden Monat hier treffen und über alles reden. Ja, ich bin auch ein bisschen müde, über die Rennabsagen zu reden, weil bei mir wäre Mallorca-Challenge, dann die Tour of Antalya der eigentliche Plan gewesen, es wurde abgesagt. Dann wäre es die Valencia-Rundfahrt gewesen. Die wurde jetzt auch abgesagt, kurzfristig eine Woche vorher. Somit gehe ich jetzt mal davon aus, dass die UAE-Tour in den Emiraten mein erstes Rennen sein wird dieses Jahr. Das ist auch Ende Februar. Ich glaube, da geht es am 21. Februar los. Drücke ich mal die Daumen, dass es stattfindet. Ich glaube, bei dir, Omloop, Belgien, glaube ich, das wird stattfinden.
Ich glaube auch. Meine Teamkollegin Nina Kessler hat es sehr treffend gesagt. Sie hat gesagt, there's a law in Belgium and there's cycling. Also ich glaube, Radfahren steht da über allem. Deshalb gehe ich an sich auch davon aus, dass das Rennen stattfindet. War auch letztes Jahr mein erstes und einziges Rennen dann, bevor es in den Lockdown ging. Ich weiß noch, dass zeitgleich dann UAE abgebrochen wurde und wir uns gefragt haben, wie es jetzt weitergeht. Und fühlt sich noch an wie in einem anderen Leben da.
Ja, wir werden es sehen. Wir halten euch auf dem Laufenden. Wir sind jetzt schon ganz gut bei der Zeit, würde ich sagen. Wir verschieben unseren geplanten Frauentrikot. Also ich glaube, ich habe es in der ersten Folge bei Planzett gemacht mit dem schönen Branko, dass wir die Designs der Männertrikots bewertet haben. Das gleiche machen wir beiden zusammen für die Frauentrikots, aber nicht mehr in dieser Folge. Das verschieben wir auf die Folge im Februar.
Willst du vielleicht noch einen Nachtrag machen zu den Männertrikots?
Ja, wie du mein Schedule kennst, Wahnsinn. Das Education First Trikot oder Education First Nippo heißt es, glaube ich. Die haben ihr Trikot gelauncht und ich muss sagen, ich finde irgendwie so das Pink finde ich erstmal ganz cool an sich, die Farbe. Gerade für ein Männerteam mag ich es sehr. Aber ich muss sagen, Rafa macht ja meistens einen guten Job und auch da wieder, ich mag einfach diese kleinen Details in dem Trikot, die man nur sieht, wenn man ranzoomt. Das finde ich sehr cool. Also ich habe es mir gestern angeguckt und muss so sagen, ich fand es cool und würde es auf jeden Fall mit in die, ich glaube, ich hatte ja eine Top 3 gesagt, ich würde den dritten Platz rausschmeißen und das irgendwo in die Top 3 ist es für mich dabei. Aber du findest es nicht so gut.
Ich mag es nicht so. Also ich mag, wenn ich mir die Evolution des Education First Trikots so anschaue, gefällt mir immer noch das erste eigentlich am besten, dieser Batik-Look. Und dann wurde es ja so ein bisschen strukturierter mit diesen Karos. Das hat mir nicht so gut gefallen. Und jetzt dieses Jahr, ich finde es halt überraschend, also ich meine, das ist ja auch so ein bisschen der Plan dahinter, natürlich überraschend neutral für ein Rafa Pro Trikot. Und ich mag die Details tatsächlich auch. Mir gefällt nur die Grundfarbe. Ne? Die Grundfarbe ist für mich wurscht. Wurst. Farbe Wurst. Also,
Mortadella?
Ja, genau. Es ist so ein bisschen. So,
oder Leberwurst.
Es ist so ein bisschen zu seicht rosa. Also ich finde es ein bisschen so, ja, nicht ganz meins. Aber grundsätzlich ist trotzdem mal wieder ein schönes Trikot und die Details, die du auch angesprochen hast, die finde ich auch sehr schön. Aber ja, ich würde mit einer anderen Grundfarbe arbeiten.
Aber eher Leberwurst oder Fleischwurst oder?
Ich glaube, Mortadella hat es eigentlich ganz gut getroffen, ja.
Okay. Ich glaube, wir sind am Ende der Folge angekommen. Jetzt kommt natürlich noch unsere allerletzte Rubrik, die wir uns für Parallelwelten ausgedacht haben. Wir wollen so ein kleines, wir sind ehrlich, es ist so ein bisschen vom Lifehack, wir beide sind ja Hackis, darf man ja sagen, vom gemischten Hack, vom Lifehack ist es abgeschaut. Der Pro-Tipp, wir nennen es Pro-Tipp.
Oder Bike-Hack
an euch. Also einfach Dinge, die wir beiden experienced haben, also die Erfahrung, die wir gemacht haben, wo wir sagen, hey, das hilft uns echt im täglichen Radfahren, egal ob Training, ja, wahrscheinlich eher im Training. Und du darfst gerne anfangen, was ist denn in dieser Folge dein Pro-Tipp, wo du sagst, Leute, das müsst ihr machen oder das müsst ihr euch zulegen oder das finde ich gut.
Ich fange an. Ich glaube, viele Leute werden es auch schon mitbekommen haben, spätestens die Mädels aus der Nationalmannschaft. Ich wurde nämlich am Anfang dafür belächelt, dass ich immer mit meiner Handlebar-Bag ankam, aber ich habe sie irgendwann alle auf die dunkle Seite gezogen und jetzt haben sie mittlerweile alle eine. Und die Handlebar-Bag macht das Leben sehr viel leichter. Man hat leere Trikottaschen, man kann sich ein Wechselunterhemd mitnehmen im Trainingslager, viel essen und zur Not kann man auch mal eine Musikbox reinpacken. Und ja, deshalb die Handlebar-Bag für mich der größte Bike-Hack der letzten Jahre grundsätzlich, weil es einfach super praktisch ist und ich finde auch ein bisschen schöner aussieht als eine Satteltasche. Aber da scheiden sich die Geister.
Das wollte ich auch sagen. ja, dann werde ich, vor allen Dingen im Winter kann man da ein zweites Paar Handschuhe reinpacken. Das ist nämlich das wäre dann so mein Pro-Tipp. Nimmt immer ein zweites Paar Handschuhe mit. Da ist ja jeder so ein bisschen anders, ob man an den Zehen friert oder an den Fingern, in den Händen. Ich bin immer eher der Händefrierer. Also wenn meine Hände kalt werden, dann ist bei mir vorbei. Was gibt's denn noch für einen guten Pro-Tipp, den wir droppen können?
Ich glaube, es ist kein Pro-Tipp, aber ich habe es heute mal wieder angewendet, weil es halt einfach super kalt draußen war. Ich habe mir Alufolie um die Zehen gemacht und das hilft, weil ich bin nämlich so ein Zehenfrierer und wenn mir die Füße einschlafen oder zu kalt werden, dann mag ich es auch nicht mehr weiterzufahren. Deshalb ein bisschen Alufolie um die Zehen wickeln, hält lange warm.
Deine Schaltung war alle, das fällt mir gerade noch ein, das kann man nachtragen. Was war da los?
Ja, die Batterie war leer.
Und dann wie kann man das denn vergessen? Das ist schon ein bisschen amateurmäßig jetzt hier. Wenn wir Parallelwelten zusammen machen, dann musst du jetzt auch schon profimäßig hier dich vorbereiten auf deine Trainingsfahrten.
Ja, das war jetzt eine lange Geschichte, aber grundsätzlich, ja, ist das passiert und ich musste frühzeitig umdrehen und musste dann meine 3,5 Stunden auf der Rolle voll machen.
Bist du dann ganz klassisch auf einem Gang nach Hause gefahren?
Ja.
Welcher Gang war das?
Das war ganz schrecklich, weil ich bin an sich auf klein hängen geblieben und es war dann so 34,11.
Ah, das ist
super, super gut. Aber,
schön über Kreuz gefahren.
Ja.
Über Kreuz fahren heißt übrigens, wenn man das kleine Blatt fährt und dann den kleinsten Ritzel rechts
oder
das große Blatt und den höchsten Ritzel hinten. Und auch, was ich mir auch noch, wir müssen euch ja mitnehmen. Tanja hat gerade einmal kurz FTP gesagt.
Stimmt.
Für alle Leute, die nicht wissen, was eine FTP ist, das ist
Functional Threshold Power.
Jetzt wissen sie ganz genau, was das ist.
Das ist ein Wert, der bestimmt wird normalerweise bei einem 20-Minuten-Test oder bei einem Rampentest oder je nachdem. Aber das soll an sich die Schwelle sein. Oder beziehungsweise es ist an sich der Wattwert, den man für eine Stunde fahren kann.
Okay.
Habe ich das jetzt richtig erklärt? Ich habe ja einen tollen Trainer, deshalb muss ich mich nicht damit beschäftigen, aber
also, wo bei mir die FTP ist, die Threshold, da bezweifle ich immer, dass ich das eine Stunde fahren kann.
Dass du das sagst, denn sehr interessant, ich bezweifle das nämlich auch immer. Gestern hat das Team meines Freundes, die Team Colonia Kids, deshalb einen Test gefahren, wo sie einfach versuchen, das zu reproduzieren, was sie vorher mit einem klassischen Test rausgefunden haben oder errechnet wurde. Und dann sind sie halt einfach bei Swift eine Stunde lang das gefahren, was der Test ergeben hat. Und tatsächlich hat es eigentlich bei allen auch hingehauen.
Ich also wenn ich mir vorstelle, dass ich eine Stunde lang das fahren muss, was meine FTP ist, also meine Schwelle, das ist schon eine Horrorvorstellung für mich.
Ja, für mich auch absolut.
Das war die erste Folge Parallelwelten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich glaube, ich kann sagen, dass es mir sehr viel Spaß macht. Ich freue mich vor allen Dingen, dich dann noch weitere 11 Mal dieses Jahr dabei zu haben. Und wenn ihr noch gute Ergänzungen habt für Rubriken oder etc., schickt sie doch gerne Tanja per Instagram.
Genau, wir freuen uns generell, glaube ich, über Feedback, weil es ist ja immer, wenn was Neues anfängt, dann verliert man sich ja schnell vielleicht in Details oder wenn wir zu viel Quatsch erzählen, dann freuen wir uns natürlich über Feedback.
Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir, du darfst gerne, heute hatte ich ein bisschen mehr Redeanteil als du, das tut mir leid, ich hoffe, dass wir das auch gut hinkriegen, dass wir 50-50 Redeanteil haben. Wenn ihr Feedback habt, meldet euch. Und die letzten Worte hat wie immer, wie heißt es nochmal? Tanja Erath.
Ich habe mich gefreut, mal bei einem Podcast nicht nur als Gast dabei zu sein, sondern irgendwie als, ich sag mal, Co-Host. Und ich freue mich auch auf 11 weitere Folgen. Und ich hoffe, ihr euch auch. Und bis zum nächsten Mal.
Folgt Tanja auf Instagram, folgt mir auf Instagram, folgt vor allen Dingen, wir haben keine Leute für den Podcast, folgt uns beiden auf Instagram und ich verlinke uns das nochmal alles in die Shownotes und guten Start in den Februar wünsche ich euch.
Tschüss.